Herzlich willkommen, DR on Air, lebenslang Diakonie, unsere dritte Folge. Ich begrüße ganz herzlich Ute Waldbauer und Stefan Stein. Aber zu Beginn, also ist ja wirklich World Wide Web, das ist ja der Wahnsinn. Wir kriegen jetzt schon nach zwei Folgen Zuschriften aus Bosnien, Herzegowina. Herzlichen Grüß nach Kiseljak. Ist toll, dass ihr uns da unten auch hört, in der Stadt des Mineralwassers. Und das ist sozusagen schon das Stichwort. Wir haben natürlich wieder heute auch reich gedeckt. Das ist ja so, ne, haben wir jetzt ja die Tradition, dass wir die Gäste auch bewirten, auch nach Wunsch. Diesmal was vom türkischen Bäcker. Wessen Wunsch war das?
Meiner.
Frau Waldbauer. Warum?
Ja, weil ich dachte, das ist exotisch. Das kann man ja hier mal gut probieren.
Ja, wir haben wunderbaren Burek mit Käse und Baklava, was wir uns hier schmecken lassen wollen. Ich würde mal zu Beginn einen kleinen Test machen. Schaffen wir es zu dritt auf 100 Jahre Diakonie zu kommen? Also ich bin 27 Jahre dabei. Herr Stein?
Das ist schwierig. Ich bin eigentlich 30 Jahre offiziell und persönlich rechne ich die 15 Monate Zivildienst auch dazu. Aber ansonsten sind es eigentlich 30 offizielle Jahre.
30, wenn wir schon bei
57. Ja, bei mir 35 bei der Diakonie Ruhr und noch 4 Jahre bei Johannes Werk und Augusta.
Kommen wir nicht auf die 100. Ach, aber hart dran, ne? Also, wir merken schon an der Jahreszahl, hier sitzen heute wirklich drei, ich zähle mich mal dazu, wenn es auch 27 Jahre nun sind, sozusagen Menschen, die ja wirklich schon ihr ganzes Berufsleben oder fast das ganze Berufsleben bei der Diakonie tätig sind. Frau Waldbauer, bei Ihnen bis zum Ruhestand, wenn ich das richtig sehe?
Ja.
Was haben Sie bei der Diakonie gemacht?
Ja, ich bin eigentlich bei der Diakonie Ruhr direkt als Nachfolgerin von Herrn Quellmann als Leitung des alten Zentrums Rosenberg eingestellt worden. Damals 29 Jahre jung und das habe ich ja dann bis zum Ende gemacht.
Also gleich in die Vollen mit 29, genau. Direkt im Haus am Rosenberg in Bochum, Happen?
Genau.
Happen? Genau, in dem Pflegeheim.
Genau, Pflegeheim. Wohnung und ja einer Begegnungsstätte. Also diese drei Teile, die im Prinzip ja auch dann so einen fließenden Übergang in alles ließen, also Öffnung in den Stadtteil. Der Rosenberg ist ja auch ein sehr ein Stadtviertel, wo wir ja wirklich mitten im Herzen gebaut worden sind und von daher eine gute Öffnung hatten und Leute, die noch nicht so pflegebedürftig waren, konnten in den Wohnungen ja trotzdem viel Gemeinschaft schon erleben.
Und wie ich ja mal sagen muss, die Einrichtung bei uns mit der absolut schönsten Gartenanlage, das heißt, der Garten ist ja untertrieben, es ist ja ein Park,
ja.
Ist ja wirklich ein Traum. Und Herr Stein, bei Ihnen 30 Jahre lang, was?
Ja, 30 Jahre lang wohne Maximilian-Kolbe-Straße zu Beginn, ne? Zivildienst, ich hatte ein kurzes Leben vor der Diakonie mit einer kaufmännischen Ausbildung, dann Zivildienst, wie es ihn früher noch gab und da bin ich halt hängen geblieben, dann eine Ausbildung zum Heiligdienstpfleger gemacht und von 95 an dort gearbeitet. 2002 ging es dann erstmals in die MAV und im 4-Jahres-Schritt danach mit einer halben Freistellung und seitdem mit einer vollen Freistellung für die Diakonie Ruhr Wohnen unterwegs.
Mhm. Maximilian Kolbe, welche Menschen, mit wem hatten Sie es da zu tun?
Das ist eine Einrichtung für Menschen mit einer psychiatrischen Karriere. Zu meiner Zeit damals viele Menschen, die nach Bochum zurückgekommen sind aus den Großpsychiatrien, aus Eichelborn, Binninghausen. Das waren auch so meine ersten Berührungspunkte mit der Diakonie tatsächlich, oder mit der inneren Mission. Meine Oma hat früher viele Jahre ehrenamtlich gearbeitet, hat viele Mündel, hieß es damals noch, in Eichelborn gehabt, in Paderborn und Umgebung. Und da bin ich als Kind tatsächlich hin und wieder mitgefahren, die Menschen zu besuchen. Und von daher war sie auch die erste in der Familie, die das Kronkreuz bekommen hat, für Ehrenamt damals. Mhm. Ja, und von daher irgendwie schon fast ein bisschen Familientradition.
Schon, genau, schon hier. Vererbung schon, genau. Schon drin, wo sie ja sagen, das war bei mir auch so, wenn ich überlege, erste Kontakt mit der Diakonie war gar nicht, als ich 16 war, mit meinem Praktikum im Krankenhaus und anschließend habe ich da in der Pflege mitgearbeitet und auch noch Zivildienst, sondern mein erster Kontakt war wirklich auch als Kind eine Diakonisse, die bei uns in der Nachbarschaft halt kam und die alten Menschen dann betreut und gepflegt hat. Das war ja früher so, deswegen eigentlich erster Kontakt mit der Diakonie auch schon. Erscheint, jetzt ist das ja bei uns, sag ich mal, Männern aus einer bestimmten Generation oder bis zu einem bestimmten Alter, ist das ja oft so, ne? Dass der Zivildienst war schon so der Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist was für uns, ne?
Ja, das ist so. Und das ist schade, dass das weggebrochen ist, weil ich glaube, zu der Zeit sind ganz viele meiner Kollegen vor allen Dingen halt auch hängen geblieben. Nach dem Zivildienst eine ähnliche Geschichte gehabt haben wie ich. Na, irgendwann stand es an, Bundeswehr oder Zivildienst. Und ja, es ist halt einfach, man hat ja wenig Vorstellungen im Vorfeld. Und die Arbeit ist mit Sicherheit herausfordernd, aber halt auch gerade zu der damaligen Zeit wirklich spannend gewesen. Der Zusammenhalt in den Teams. Das waren so Punkte, die mich dann da auch relativ schnell zugebracht haben, zu sagen, ja, ich würde gerne eine weitere Ausbildung draufsatteln und da vor Ort bleiben. Das ist oft so der Weg gewesen, ja.
Frau Waldbauer, über Ihnen, wissen Sie noch der Auslöser? Was war das?
Ich hatte, eigentlich war mein Schwerpunkt ambulante Pflege. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, damals nicht bei der Diakonie, weil damals war es noch so, dass wenn ich das bei Diakonie Vollmerstein oder so hätte machen wollen, hätte ich dahin ziehen müssen, in so ein Wohnheim. Mhm. Das wollte ich nicht, wollte meinen Freundeskreis behalten und habe das damals bei einer gemeinsamen Sozialstation vom DRK gemacht und DPWV. Dann habe ich soziale Arbeit studiert, da war mein Schwerpunkt ambulante Pflege. So, und danach war erstmal, ich war 84 fertig oder 85, da war für Sozialarbeiter nichts. Also, wenn man jetzt irgendwo vielleicht hingegangen wäre, aber so jetzt in der Nähe, also ich hatte Anerkennungsjahr bei der Stadt, allgemeiner Sozialdienst, auch da wurden von 20 zwei übernommen. Ich war dann, ich glaube, 17 Monate arbeitslos, habe da Altbausanierung gemacht und dann bin ich über eine ABM-Stelle in einen Sozialdienst im alten Krankenheim, damals am Glockengarten, weil es von Augusta betrieben wurde, gekommen und habe mich aus dieser Stelle dann in eine Sozialdienststelle beworben beim Johanneswerk und war da auf stellvertretende Einrichtungsleitung. Und in dieser Phase gab es verschiedene Kontakte zu meinem langjährigen Chef und der hat dann irgendwann zum Hörer gegriffen und gefragt, ob ich mir das vorstellen kann.
Das ist ja echt spannend, ne? Also erstens mal, sowas kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, bei Fachkräftemangel, dass es wirklich mal in der sozialen Arbeit Leute in AWM-Maßnahmen war, weil die sonst in der Arbeitslosigkeit gewesen wären. Das kann man sich ja, das ist unvorstellbar heute. Und was ja schon auch spannend ist, wir haben ja alle drei etwas gemeinsam. Es war etwas in einem bestimmten Lebensalter, wie so ein FSJ, wie so ein Zivildienst, der uns da nochmal einfach durch die praktische Erfahrung ja anscheinend wirklich auch geschafft hat zu überzeugen, dass es eine tolle Arbeit ist, ne? Und also das ist ja, scheint ja wirklich schon so zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Und das geht halt heute verloren, ne? Also diese Berührungspunkte, wenn man nicht muss, suchen sich halt nicht viele Menschen aus, gerade viele junge Menschen. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, warum wir so Schwierigkeiten haben, heutzutage Mitarbeitende für unsere Arbeitsfelder zu gewinnen, weil die Berührungspunkte einfach fehlen. Und damals, klar, man hatte eine Wahl, man hätte zur Bundeswehr gehen können, aber das ist schade, dass dieser Markt im Prinzip verloren gegangen ist.
Mhm. Kleine Anmerkung, sei mir aber noch gestattet, Frau Waldbauer, ja. Ihnen ist da was entgangen in Vollmerstein. Also ich erinnere mich da so an manche Party vor 20, 25 Jahren in diesem Wohnheim, die waren gut, also... Ich war da häufiger mal eingeladen.
Ich war immer ein bisschen sehr verwurzelt in meinem Bereich. Und wenn man jetzt so unter heutigen Aspekten, es gab für uns keinen Raum, wir waren mit 4 ABMler und es gab für uns keinen Platz. Und wir haben ein Badezimmer bekommen dann, wo die Kräne an der Wand waren, was dunkelbraun gefliest war. Und da stand ein Tisch drin und da saßen wir. Und von daher waren wir immer vor Ort. Also das war jetzt auch nichts, wo man dann klebte, sondern wo man eher dann direkt am Menschen war. Ja. Und von daher ein guter Einstieg.
Unseren leichten Berührungspunkt haben wir auch, weil Glockengarten habe ich auch mal drei Jahre als Ehrenamtler eine Frau betreut über den evangelischen Betreuungsverein damals, die dort gelebt hat in der Einrichtung.
Ja, aber das war halt eine Einrichtung, das AKH war ja eine Einrichtung, wo die Leute nichts persönlich mitbringen konnten, wo es wirklich ja mehr so Krankenhauscharakter hat, wo man nichts verstellen konnte. Meine nächste Station im Wiechernhaus, da war einfach das alles wohnlicher. Da gab es dann Einzelzimmer und da konnte man mehr gestalten. Ja, und das AZR ist ja sehr von den Zimmern sehr großzügig gebaut und Was da toll war, die kleinen, die zwar die 6 Etagen, aber alles kleine Bereiche, sodass jeder Bewohner gut im Blick war.
Hm. Wie viele Menschen leben im AZR?
Da, 100 hatten wir und ich glaube jetzt nach dem letzten Umbau 96.
Hm. Okay. Ich weiß auch nicht, wie Ihnen das geht, aber also als ich noch direkt in der Pflege war, da kam das immer als erstes, ne? Klassische Situation, wir wissen ja alle, Partys, die guten enden in der Küche und dann quatscht man ja auch so ein bisschen, was machst du so beruflich, ne? Und jeder erzählt so ein bisschen und wenn ich da gesagt habe, gut, und nebenbei, um mein Studium zu finanzieren, bin ich noch in der Krankenpflege tätig und dann kommt ja immer unisono, boah, das könnte ich nicht, das ist ja so schwer, ne? Also wie schaffst du das? Ich wüsste gar nicht, wie ich damit klarkomme. Kennen Sie auch, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sicher. Also ich sag mal, viele Angehörige auch, das war jetzt, wenn man sagt, ich bin Altenheimleitung, ist das ja jetzt nicht so, dass alle sagen, jippie, wie toll. Und ich habe immer nur gesagt, wenn ich es nicht als sinnvoll erachten würde und wenn ich nicht da auch Freude erleben würde und die Erfolge im Kleinen sehen würde, dann könnte ich das ja nicht so lange machen.
Also es war schon wichtig. Aber da muss man dann auch den Blick für haben, ne? Für die kleinen Dinge.
Ja.
Ja, und ich glaube, Psychiatrie ist ja, jeder hat Bilder im Kopf, wenn er Psychiatrie hört. Und von daher ist es relativ schnell zu sagen, das könnte ich nicht. Ich bin der Meinung, andere Jobs haben ähnliche Herausforderungen. Ne? Natürlich ist es eine Aufgabe mit Sinn, aber auf dem Bau zu arbeiten, draußen als Straßenbauer bei den Temperaturen, das könnte oder wollte wahrscheinlich ich auch nicht unbedingt. Also von daher hat ja jeder Beruf seine Herausforderungen. Ich finde halt, das, was wir machen, ist sehr sinnstiftend. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der die Arbeit ausmacht. Und da sind wir bei dem Punkt, dass Leute halt reinschnuppern müssen, um wirklich beurteilen zu können, kann ich es oder kann ich es nicht.
Also für mich war das auch in dem Lebensalter einer der ersten Punkte, wo ich gemerkt habe, ich kann auch was bewirken. Ne? Also wo ich ja direkt auch gemerkt habe, was kann ich bewirken. Ja, vorher der Schulkarriere und so, das war ja aber so ein Zivildienst, das war ja wirklich auch schon im Praktikum vorher, wirklich diese Erfahrung zu machen, wie viel zurückkommt und wie viel man dann ja doch auch dann im Kleinen, aber doch auch positiv bewerkstelligen kann. Und wenn es das nur ist, dass man den Menschen irgendwie mal 5 Minuten Ohr schenken kann. Also
manchmal sind sie Kleinigkeiten. Ne? Man erreicht nicht immer so die ganz großen Ziele, aber manchmal sind es wirklich halt die Kleinigkeiten, wo man mit einem guten Gefühl einfach nach Hause geht. Das ist, denke ich, eine Altenhilfe, aber wahrscheinlich mindestens genauso, wenn nicht noch mehr.
Genau, also ich denke immer an so eine hier Leitbildentwicklung. Da war in wir hatten ja verschiedenste Gruppen für dieses erste Leitbild und dann war so das Thema lebenswerte Zukunft. Und dann war natürlich so, weil man gesagt hat, naja, wir betreuen von den Kindern bis zu den Senioren. Die Zukunft ist natürlich in so einem Pflegeheim begrenzt. Aber trotzdem war das eigentlich ja immer den Anspruch, die Zeit, die man da ist, lebenswert zu gestalten. Und da gibt es ja auch zahllose Beispiele, wo Menschen einfach auch aufgeblüht sind in so einem Pflegeheim, weil sie wieder Kontakte hatten, weil sie wieder sehr beweglich wurden. Und vieles viel einfacher war als in der Häuslichkeit, auch für Angehörige, weil man jetzt einfach sich nicht um den Alltag kümmern musste, sondern nur noch um den Menschen.
Ja. Mhm. Aber wir haben ja schon viel damit zu kämpfen, dass eben in der Bevölkerung eher andere Bilder vorherrschen. Ne? Also wenn Sie das jetzt so erzählen würden, steht das ja schon sehr dem entgegen, was jetzt vielleicht alle landläufig mit einem Pflegeheim oder mit einem Altenzentrum verbinden. Ne? Das ist ja schon der Punkt, mit dem wir dann immer zu tun haben. Mhm. Was ja bei mir auch immer ist, man erinnert sich ja auch so an gewisse Menschen. Ne? Also das wird man ja nicht vergessen und auch in aller Bandbreite. Ne? Also auch, ich habe ja auch wirklich, man hat ja auch so Anekdoten erlebt, ne? die hätte man jetzt anderswo könnte nicht
man,
erlebt.
Könnte
ne?
man Bücher drüber schreiben.
Na, könnte man auch Bücher drüber schreiben und also wirklich diese Erfahrungen zu machen und die auch zu sammeln. Trotzdem hatten Sie mal den Punkt, drüber nachzudenken, zu sagen, ah nee, jetzt ist auch mal eine Grenze und ich weiß nicht, ob ich das noch hier wirklich machen will?
Nee, eigentlich nie. Man muss dazu sagen, dass ich ja auch immer diverse Zusatzpäckchen gekriegt habe. Ne? Es ist ja nicht nur, dass ich mich um das Altenzentrum gekümmert habe, sondern ich hatte dieses Paket Azubis, über 15 Jahre, wo ich im Prinzip koordiniert habe, ich sag mal, Ich war Prokuristin der Pflege. Wenn ich an so diese Einführungstage jetzt so denke, die fanden ja oft im AZR statt, so diese ja. Organisation. Und so gab es eine Fülle von Themen dazu, die im Prinzip das immer wieder interessant gemacht haben. Und eigentlich muss ich sagen, dass ich, das Schlimmste für mich war Corona, weil wir einfach so zu sein mussten, weil wir ganz viele Sachen beachten mussten, weil wir wenig Zeit hatten, uns zu organisieren dafür. Also man liegt samstags morgens im Bett und hört, was Herr Laumann gesagt hat, wie wir sein sollen, und mittags fragen die Angehörigen, Frau Waldbauer, wie setzen Sie das um? Und ich sage, wir müssen mal alle zusammen überlegen, wie wir es hinkriegen. Also das fand ich eine sehr herausfordernde Zeit. Ansonsten fand ich es nie langweilig. Ich fand es sehr abwechslungsreich. Aber ich hatte immer ein tolles Leitungsteam und viele, viele ganz tolle Mitarbeiter. Und das war was, was mich immer gehalten hat, wo ich auch, es sind diverse Häuser neu aufgemacht worden in der Zeit, wo ich da war. Und ich hätte sagen können, ich würde gerne meinen Hut in den Ring werfen für eine andere Einrichtung. Und das habe ich nie gemacht, weil ich immer sagte, ich weiß, welche Mitarbeiter ich habe. Und die sind über Jahre so gewachsen. Und da, das, ich brauche nichts anderes. Mir hat das gereicht.
Mhm. Ja, ich habe ja eigentlich einen Cut zwischendrin gehabt. Also die Arbeit in der Psychiatrie hat sich dann ja 2010 erledigt, nachdem ich in die MAV-Freistellung gegangen bin. Von daher waren es ganz andere Berührungspunkte. Ne? Also die klassische Arbeit mit den Menschen, die bei uns leben, ist ja für mich zumindest erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und die Menschen, die für uns arbeiten, sind da mehr in den Fokus gekommen. Und ja, ich glaube, in der Interessenvertretung ist es schon so, dass man da natürlich auch gute und schlechte Zeiten hat. Also es ist selten, dass jemand anruft und sagt, ich wollte nochmal sagen, bei uns war die Woche schön. sondern ja. Meist klingelt das Telefon, wenn halt irgendwie was nicht so richtig schön ist. Wobei da, glaube ich, die Erfolgsquote doch noch höher ist, Mitarbeitenden die Sorgen zu nehmen. Also manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten, wo man vielleicht so einen kleinen, eine kleine Unterstützung, einen kleinen Rat braucht. Die Rahmenbedingungen, Frau Waldbauer, Sie haben es gerade angedeutet, die von außen an uns herangetragen werden, sind natürlich auch nicht einfach und die werden auch von Jahr zu Jahr herausfordernder. Mitarbeitendengewinnung, ne? Wenn ich sehe, dass unsere Kolleginnen schon teilweise am Zahnfleisch gehen, weil es schwierig ist, Stellen aufzufüllen, weil der Markt einfach leer ist. Das sind natürlich Herausforderungen, aber welche, für die sich zu kämpfen und zu werben lohnt. Und von daher, auch wenn ich manchmal den anderen Tag habe, wo ich auch gefrustet nach Hause gehe, weiß ich, wofür ich es mache, und es macht nach wie vor Spaß.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass man immer weiß, wofür man das macht. Und bei Frau Waldbauer, wenn ich das bei Ihnen ja so richtig auch verstanden habe, es geht ja einmal darum, dass man auch eine Arbeitgeberin hat, die immer auch wieder sagt, okay, wir haben neue Aufgaben, man kann, also man bleibt nicht immer stehen. Und das andere, also das war mein Punkt. Also ich stand wirklich mal an so einem Punkt, gut, das war ja nur mal, ich habe es wegen dem Studium gemacht, um da mein Theologiestudium zu finanzieren. Aber das war so ein Tag, ne? Also ich war ja als Aushilfe immer auf den Stationen, wo wirklich, also auch das kann sich, glaube ich, heute keiner mehr vorstellen, mit welcher geringen Fachkraftquote Wochenenddienste geschoben wurden. Und ich kam da hin und sah nur bei der Übergabe und dachte, im Leben, das schaffen wir nie. Das können wir gar nicht schaffen. Ne? Also wie soll das machbar sein? Und habe da so gemerkt, so, boah, tust du dir das eigentlich noch wirklich an? Und dann war es wirklich diese Teamerfahrung, ne? An diesem Tag wirklich zu merken, also dass wir es wirklich geschafft haben mit so wenig Leuten und uns da wirklich so gut auch gegenseitig getragen haben. Und das habe ich an vielen Punkten gehabt. Ne? Also wirklich diese Teamerfahrung zu haben und dann eben auch gemeinsam durch diese schweren Dinge und natürlich aber auch, das gehört ja im Ruhrgebiet dazu, etwa aber auch der Ruhrgebietston. Ne? Also
ja, das stimmt. Der gehört da teilweise zu und der ist auch manchmal rau, aber letztendlich findet man dann trotzdem auch immer irgendwann wieder zusammen. Ne? Das ist das Wichtige dabei.
Ich habe letzte Woche noch dran, bin ich an eine Situation erinnert worden. Wir hatten im alten Zentrum Rosenberg im Heimbereich mal keinen Strom. Über 24 Stunden.
Okay.
Ich kam morgens zur Arbeit und es stank schon nach dem Diesel von diesem Notstromaggregat und das sprang aber immer wieder raus, die Sicherung, und dann konnten wir das so live erleben, wie die Stadtwerke da mit so einem Stromsucher über der Terrasse waren. und irgendwann mit einem Bagger da waren. Wir hatten an dem Tag einen Adventskaffee trinken auf einer Etage und dann rief mich eine Angehörige an und sagte, ich möchte einen Stuhl am Aufzug haben, ich kann nicht gut laufen. Ich musste als erstes sagen, der Aufzug fährt nicht. Kommen Sie die Treppe hoch. Und dann haben wir das Adventskaffeetrinken bei Kerzenlicht gemacht. Oh, und die Mitarbeiter waren eben mit Taschenlampen und Kopflampen unterwegs. Und wir haben Kaffee im anderen Gebäudeteil gekocht. Und es, ich sag mal, Essen ist geliefert worden. Es hat alles geklappt. So was vergisst man dann immer. Weil es gab jetzt so einen Auslöser, dass ich dann dachte, ja, das haben wir auch gehabt. Und es ging irgendwie alles. Und ich glaube, das war so das Vertrauenserweckende auch für die Angehörigen, dass sie gesehen haben, die haben eine Lösung. Ja. Da bricht jetzt nicht alles zusammen, sondern die haben da Lösungen für diese Situation.
Und dann eben als Team gut bestanden. Ja. Ne? Man, das ist ja schon, aber Adventskaffee trinken, dann ein Kerzenschein, ist ja wirklich sehr, sehr passend. Es gibt ja so eine Testfrage, ne? Wenn man so auf, feststellen möchte, wie zufrieden sind die Leute so mit ihrem Beruf. Die stellt man dann ja immer, die würde ich jetzt auch gerne mal stellen. Wenn man Kinder hätte, würde man diesen Beruf weiterempfehlen?
Na gut, das kann ich jetzt schwer leugnen, weil mein Sohn von diverse Stationen in seinem jungen Leben hinter sich hat, bei der Diakonie, zum Teil in der Diakonie Rowohnen als Betreuungshelfer, dann eine Zeit bei Overdick flach am Zug. Und jetzt kurz vor seinem Kolloquium ist er wieder bei Overdick gelandet. Und ja, das Ziel ist, in der Jugendhilfe zu bleiben, von daher hat er auf den Vater gehört und auch auf die Mutter, welche ebenfalls bei der Diakonie tätig ist. Also von daher ist die ganze Familie versammelt.
Das haben wir ja gar nicht so selten. Ich sage mal Diakonie Ruhrfamilie, zu der Overdick genau. Als Kinder- und Jugendhilfeträger gehört. Ist ein Familienunternehmen, Frau Waldbauer?
Ja, meine Tochter studiert in Riga Medizin, die will Ärztin werden. Mein Sohn ist in die Technik gegangen. Also da, ich sag mal, die Familie war immer mit eingespannt, das gehört dazu. Der Sohn hat viele Jahre den Kiosk am Wochenende mitgemacht und meine Tochter hat im Prinzip getestet in der Corona-Zeit. Also so von daher, manche Sachen gehören so familienmäßig dazu. Ja, aber sie haben ihre eigene Entscheidung getroffen, was sie wollen.
Aber bei einer Frage, wenn die gefragt hätten, Mama, ich will in die Altenpflege, hätten sie dann gesagt ja oder?
Ja, weil ich denke, das ist ein toller Beruf. Man muss natürlich, und er ist ähnlich, sie ist ja vorher Krankenschwester geworden. Es gibt ja vielfältigste Einsatzbereiche und ich sag mal, ich kann in der Altenpflege von der Tagespflege, ambulanten Dienst, vollstationär, ich kann Wundmanager sein, ich habe so viele Möglichkeiten. Also ich sag mal, sonst hätte ich ja auch nie gesagt, ich gucke, dass ich möglichst viele Menschen in die Ausbildung bekomme, weil ich denke, es ist ein großes Betätigungsfeld, was man da hat. Und man bekommt ja einfach viel zurück. Sie ist im Moment ja in den Semesterferien hier Poolspringerin bei der Diakonie Ruhr. Und da erlebt sie ja den Alltag in den Pflegeheimen und ich sag mal, da kann sie sich auch an den kleinen Sachen freuen. Also das ist schon so, dass sie sich da gut reingefunden hat und ich sag mal, nur ihr Lebensziel ist ein anderes.
Aber ich sag mal, bei eurer Erfahrung ein bisschen dann mit Ärzten, es ist immer gut, wenn die Medizinerinnen die zukünftigen auch die Pflege kennen. Das ist extrem hilfreich, wenn sie, weil dann wissen sie, dass sie nur halb so gut sein können, wenn sie keine gute Pflege haben und nicht auf die Pflege hören.
Genau, und sehr viel Menschenkenntnis lernt man dadurch, auf wen man sich verlassen kann, auf wen vielleicht auch nicht so sehr viel.
So, ein letztes Thema, was ich ja noch auch spannend finde, weil ich sag mal, das, was Sie jetzt so erzählt haben, das könnten ja auch Menschen aus anderen Wohlfahrtsorganisationen erzählen. Ne? Das könnte man auch bei der AWO machen oder beim Roten Kreuz und bei den ganzen vielen anders. Jetzt ist ja die Diakonie eine Wohlfahrtsorganisation mit einer klaren Wurzel. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind konfessioneller Träger. Wir haben unsere Wurzeln im christlichen Glauben, in evangelischer Tradition. Hat das für Sie eine Rolle gespielt? Spielt das eine Rolle?
Also bei mir war der Auslöser ja, dass ich 96 mit der Diakonissenausbildung angefangen habe, weil ich damals zu meinem Chef gesagt habe, ich möchte gern mich noch ein bisschen mehr zurüsten. weil Sozialarbeit habe ich an der Uni Essen studiert. Das war jetzt eigentlich, da war nichts. Danach habe ich mich ja entschieden, in die Gemeinschaft einzutreten. Und von daher hatte ich immer auch einen guten Background für mich, so zu reflektieren, wie will ich diese Einrichtung auch gut leiten. Aber es ist so, dass ich, also wir haben guten Kontakt zur Kirchengemeinde immer gepflegt, wir haben regelmäßig Gottesdienste gehabt, unterschiedlichste Angebote, aber für die Bewohner war es immer auch die freie Wahl. Ich war vorher in einem Haus eines Nazareth-Diakons, da war es sehr, gab es viele, viele Regeln, wo ich gesagt habe, ich möchte es freier und einladender gestalten.
Ja, ich muss gestehen, ich so aus der Kindheit her, ja, ich bin evangelisch getauft, ich habe auch meine Konfirmationen in Anführungsstrichen hinter mich gebracht, habe es aber zu Hause, also wir waren nie irgendwelche regelmäßigen Kirchgänger und von daher war mein Bezug tatsächlich, wie gesagt, durch die Tätigkeit meiner Oma, wo ich zu der Zeit gar nicht so großartig über den Träger nachgedacht habe. Das ist im Laufe der Jahre natürlich jetzt gekommen, ne? Gerade auch so durch den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, die von anderen Organisationen zu uns gekommen sind und die in vielen Fällen sehr lobende Worte im Vergleich zu Diakonie mit sich bringen. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen und bin da halt irgendwie reingewachsen, ohne jetzt gezielt zur Diakonie mir die ausgesucht zu haben. Würde aber ja nichts anderes preisgeben. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, meiner Leidenschaft nach Tattoos irgendwie dem nachzugehen und habe überlegt, nur Dinge mit mir tätowieren zu lassen, die einen Bezug zu mir und zu meinem Leben haben, wo dann unter anderem auch das Kronkreuz verewigt wurde. Und ich glaube, man gerade in der Funktion der MAV, muss man gucken, dadurch, dass man ja auch an vielen Stellen aufräumt, aufarbeitet Dinge, das nicht nur auf Personen zu achten, sondern auf die Konstitution an sich und glaube ich, dass ich da sehr gut gefahren bin, damals durch meine Oma bei der Diakonie gelandet zu sein.
Also das ist ja auch, ne? Diakonie geht hier sogar unter die Haut der Mitarbeitenden, genau. Also das ist schon ja, ne? Was gibt es mehr als Ausdruck, wenn man sich das tätowieren lässt und sagt, hier, das ist so eng mit mir verbunden und eben auch, es ist ja das konfessionelle Zeichen, ne? Es ist klar erkennbar. Bei mir ist das relativ, ich kann das immer ganz einfach beantworten, wenn ich nicht in der Diakonie gearbeitet hätte, also nicht Praktikum Zivildienst oder so in der Pflege, hatte ich nie Theologie studiert. Das war für mich der absolute Auslöser. Und ich glaube auch, dass ich, weiß ich nicht, meine persönliche Frömmigkeit würde heute nicht so aussehen, wie sie aussieht, wenn ich nicht dieses Erleben in der Diakonie hätte und immer auch diesen Realitätstest, ne? Also was erzählen wir da vielleicht ja auch so im christlichen Glauben und wo hat das denn Anhalt in der Realität? Also wenn ich das nicht gehabt hätte. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich, dass Sie uns da Einblick gegeben haben in lebenslang Diakonie. Ich konnte heute auch mal ein bisschen von mir erzählen. Dafür ganz herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, wie sieht das denn aus bei der Diakonie Ruhrfamilie? Was gibt es da für Möglichkeiten der Mitarbeit? Was gibt es auch für Stellenangebote? Wir packen natürlich in die Shownotes den Link zu unserer Karriereseite. Da können Sie gerne mal gucken, wie und wo man bei der Diakonie sich engagieren kann. Ja, herzlichen Dank Ihnen beiden.
Ja, bitte. Ja, bitte.